Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. 5 Maßnahmen für ein zukunftsfähiges Christentum. Das war der Titel eines Vortrags, den Pater Professor Dr. Karl Weiner vom Stift Heiligenkreuz in Mellau in Vorarlberg bei einem Einkehrtag gehalten hat. Der Zisterzienserpater und Rektor der Hochschule Heiligenkreuz ist Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke, Professor für Dogmatik und Sakramententheologie. Wir haben diesen Vortrag für Sie aufgezeichnet. Sie hören jetzt einen Live-Mitschnitt.
Dieser Vortrag trägt den Titel Maßnahmen für ein zukunftsfähiges Christentum. Zunächst einmal eine Analyse. Bitte beachtet, dass das Christentum mit dem Ruf des Engels beginnt: Ich verkünde euch Gaudium Magnum, eine große Freude. Das Christentum beginnt mit der Ankündigung einer großen Freude und nicht einer großen Depression, wie man oft so das Gefühl hat, als wäre durch die Propaganda auch, die wir haben, mit dem Christentum alles übel in diese Welt gekommen. Es ist nicht so. Ich möchte euch 5 antidepressive Maßnahmen dann jetzt eben sagen. Das Christentum ist die Freude für die ganze Welt. Christus bringt Freude. Aber eine Analyse. Die erste Analyse, der erste Punkt betrifft diese Stimmung, in der wir Christen sind. Wir haben natürlich bei uns Kirchenfrust, egal ob jetzt das intern gemacht wird oder ob von außen das Ganze kommt, schon deshalb, weil wir schrumpfen. Die Kirche in Europa ist eine schrumpfende Kirche. Die Demografie ist hier ganz eindeutig. Es geht mit uns zahlenmäßig sehr schnell und immer schneller bergab. Dabei ist das Ganze ein europäisches Phänomen, denn weltweit wächst die Kirche. Ja, sie ist noch nie so schnell gewachsen, wie sie jetzt wächst. Es gibt jedes Jahr ein päpstliches Jahrbuch, das Annuario Pontificio. Da werden die statistischen Zahlen über die Kirche veröffentlicht, wie viele hunderttausende Priester es gibt, wie viele tausende Bischöfe es gibt, wie viele Ordensleute und so weiter und auch die Gesamtzahl der Katholiken. Wir hatten 1914 266 Millionen Katholiken. 100 Jahre später, 2014, haben wir 1,3 Milliarden Katholiken. Wir sind also innerhalb von 100 Jahren um 1 Milliarde gewachsen. Der Unterschied freilich ist, dass damals, 2014, die meisten dieser 266 Millionen in Europa gelebt haben und Nordamerika. Jetzt ist es nur mehr ein geringer Prozentsatz. Die meisten Katholiken sind in Südamerika. Wir haben eine boomende Kirche in Afrika und eine boomende Kirche in Asien, oft mit unglaublichen Zuwachsraten, etwa in Südkorea, Philippinen, das ein tiefchristliches Land ist, und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was dem Papst eingefallen ist, dass er mich am Faschingsmontag, da kam die Ernennung am Rosenmontag, zum Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke in Österreich. Es gibt diese päpstlichen Missionswerke in allen Ländern der Welt. Seit 1926 hat der Papst die Missionswerke beauftragt, jährlich 2 Kollekten durchzuführen, 2 weltweite Sammlungen. Die eine war jetzt gerade im Oktober zum Weltmissionssonntag und die andere ist dann am 6. Jänner für die Priesterausbildung. Zu trennen von der Sternsinger-Aktion. Bei den Gottesdiensten sollte für die Priesterausbildung gesammelt werden. Seit 1926, auch durch die finanzielle Unterstützung gerade der reichen Länder, sind wir zur Weltkirche geworden. Ich wusste zum Beispiel jetzt nicht, dass diese Sammlung in allen Ländern durchgeführt wird. Auch in Tansania, auch in der Mongolei, auch in Saudi-Arabien, auch in Argentinien, auch in USA, egal wo, am Weltmissionssonntag wird in allen Ländern der Welt, in allen katholischen Kirchen für die Weltmission gesammelt. Und unsere Aufgabe ist dann auch, das Geld zu verteilen. Natürlich haben wir Europäer also viel mehr als jetzt die afrikanischen Länder da beitragen können. Aber dazu ist es ja da, das Geld umzuverteilen. Die größte Solidaritätsaktion. Wir haben aber das Problem, dass wir in Europa noch das Geld haben, aber immer weniger Glaube. Während eben jetzt in den Ländern, für die wir spenden, der Glaube wächst und wächst und wächst. Man sieht das auch in den priesterlichen Berufungen. Ich hatte vor 6 Wochen einen Bischof aus Pakistan auf Besuch, der mir erzählt hat, obwohl er selbst zum Beispiel nur unter Lebensgefahr jeden Sonntag in seine Kirche kommen kann, dort ist der Islamismus ja besonders stark, eben jetzt hat er 20 junge Männer, die Priester werden wollen, und er hat keine jungen Leute, die zum Islam abfallen. Dort ist der Glaube einfach stark, obwohl der gesellschaftliche Druck und so weiter so groß ist, und er braucht ein Priesterseminar, und dann natürlich werden wir von den päpstlichen Missionswerken dafür sorgen, dass er ein solches auch bekommt, um die Kirche in diesen Ländern zu stabilisieren. Wir haben diese Situation eben jetzt einer blühenden Kirche auf diesen 4 anderen Kontinenten, einer wachsenden Kirche, Gott sei Dank, trotz, das habe ich auch festgestellt und sage das ohne Polemik, aber einfach im Blick auf die Realität, obwohl in allen Ländern, wo es den Islam gibt, es zu großen Schwierigkeiten und Formen von Christenverfolgung oder Benachteiligungen mittlerweile kommt, aber die Kirche wächst weiter. Wir haben bei uns in Europa aber die Situation eines sehr schnell verfallenden Christentums. Das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen, auch wenn sie uns frustriert, wir müssen sie einfach wahrnehmen. Jeder Jugendliche, der heute gläubig ist, ist schon fast ein Wunder. Also jeder Jugendliche, wenn ich wohin komme, nicht oft hast du noch ein paar Jugendliche in den Gottesdiensten, aber Massen sind es nicht. Jeder ist schon fast ein Wunder. Es gibt eine objektive Studie von einer großen Firma, nämlich von der Mineralölfirma Shell, beauftragt seit Jahren. Die 17. und letzte Shell-Jugendstudie ist 2015 erschienen, ein dickes Buch. Es ist das kein religiöses Buch, das haben nicht Theologen gemacht, die sich oft die rosarote Brille aufsetzen und sagen, es ist eh alles so wunderbar, sondern das haben realistische Soziologen gemacht, die einfach die gesellschaftliche Entwicklung untersuchen. Und das ist dort sehr, sehr bezeichnend. Da gibt es 30 Seiten über die Religiosität der Deutschen. Deutsche Jugendliche sind da untersucht worden. Nur 35% der jungen Katholiken glauben an einen persönlichen Gott. Nur 35% glauben an einen persönlichen Gott. Es tröstet uns wenig, dass die Evangelischen noch weniger Gläubige haben, nur 27% bei denen. Die Studie ist von keinen Theologen gemacht, sondern von weltlichen Forschern, spricht von heidnischen Getauften. Wenn man dann anschaut, das steht dort alles drinnen, 9% der katholischen Jugendlichen beten. 9%. Die haben alle Schichten der Religiosität untersucht. Wir sind ja bei den Katholiken. 9% der jugendlichen Katholiken beten. Bei den Muslimen 80%. 59% der jungen Katholiken sind mit ihrer Kirche unzufrieden und wollen sie ändern. Bei den Muslimen sind 90% mit dem Islam ganz zufrieden. Also das heißt, wir haben eigentlich das Phänomen, dass die Katholiken ihre eigene Kirche, wenn ich es mal so dramatisch sage, hassen. Ja, das erleben wir ja dauernd. Ich bin katholisch, aber, ja, dass einer sagt, nein, ich bin mit Begeisterung katholisch. Das ist das Coolste, was es gibt. Wo hat man das heute? Also außer beim Pater Karl. Ich bin mit Begeisterung katholisch. Das ist das Coolste, was es gibt. Ja, kann ich euch gerne sagen, es ist wirklich das Schönste, was es gibt. Ja. Ich lese euch einen Satz vor, den muss ich vorlesen, das ist ein Zitat eben jetzt, nicht, sonst steht man gleich als irgendwas da heute. Alle Indizien sprechen dafür, in naher bis mittelbarer Zukunft wird die Bundesrepublik Deutschland mit einem rasch wachsenden Bevölkerungsanteil junger Muslime eine entschiedene Islamisierung erleben, eine Christianisierung jedenfalls nicht. Dem letzten Satz möchte ich aber widersprechen, denn wir sind ja hier, um eine Christianisierung dann voranzubringen. Und ich bin deshalb vielleicht auch Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke geworden, um zumindest einen kleinen Beitrag dazu eben jetzt zu leisten. Dann steht hier auch noch dieser Satz einer innerkirchlichen Kritik, den ich auch vortragen möchte. Die kirchlichen Wunschträume und die beharrlich beschwichtigenden Schönrednereien der Lage werden an dieser Wirklichkeit früher oder später zerplatzen wie Seifenblasen. Also wir haben viele innerkirchliche Wunschträume, wir müssen uns aber auch einfach der Realität stellen. Und drum, weil ihr mich da so gelobt habt am Anfang, dass ich da herkomme nach Mellau, ja, also ihr seid ja massen, eine volle Kirche da, da denke ich mal, das zahlt sich ja oft aus. Als junger Priester bin ich zu Jugendveranstaltungen hunderte Kilometer gefahren und da waren 5, 10 Jugendliche. Und da bin ich hingefahren. Aber das hat immer einen Segen gebracht, weil jeder ist es heute wert, ja, der offene Ohren hat, ja, dass du für ihn wirklich alles in Kauf nimmst. Ja. Und die Situation in meinem Kloster Heiligenkreuz, wo ich so viel auch herumgefahren bin, dann Jugendliche auch eingeladen habe, zu uns gekommen, wäre sonst nicht so. Da wurde ich in der Pause jetzt viel gefragt, ich soll doch was über Heiligenkreuz sagen. Ganz kurz, ich möchte eigentlich nicht so viel darüber reden, weil ich jetzt ja eher für die Missionswerke zuständig bin, weiter aber noch Rektor der Hochschule und weil das dann so ausschaut, als würden wir in Heiligenkreuz angeben. Ich kann über Heiligenkreuz nur sagen, der liebe Gott will uns im Augenblick, das ist meine Auffassung, als ein kleines Antidepressivum in dieser Kirche verwenden. Wie ich eingetreten bin, hatten wir 42 Mönche. Jetzt sind wir 98, also plus 4 Kandidaten, 102 sind wir jetzt. Ich bin, wie gesagt, schon einer der Ältesten, ein Grufti, sage ich immer, nicht also ein uralter, wie ich erzähle den Jungen immer, wie das in den 80er Jahren gewesen ist, als wir nicht 50 in der Früh um 5 Uhr beim Chorgebet waren, sondern vielleicht 10 Mönche. Aber wir haben damals auch treu gebetet und gesungen. Der liebe Gott hat dann bei uns inszeniert, da kam dann eben der Papstbesuch, dann kam der Erfolg mit der CD, wo wir positiv in eine breite Öffentlichkeit gekommen sind. Ein wesentlicher Grund auch für unsere Fruchtbarkeit in Heiligenkreuz, die dazu geführt hat, dass wir 1988 schon im Ruhrgebiet ein Kloster gegründet haben, das ist mit 18 Mönchen voll. Und jetzt haben wir uns entschieden, in Ostdeutschland ein Kloster neu zu gründen, das Kloster Neuzelle. Da war jetzt die Abstimmung für uns eine große Sache. Wir gehen damit in die entchristlichste Gegend von ganz Europa. Es gibt keinen Ort in ganz Europa, der so heidnisch ist wie dieses Gebiet dort in Ostdeutschland. Dort sind nur 6% getauft und nur 1,5% katholisch. Dort ist ein altes, aufgelöstes Kloster, das wird uns der Bischof zur Verfügung stellen. Wir werden dort Erstmission machen und die Mitbrüder, die dort waren, haben schon sehr imponierend berichtet, wie es ihnen gegangen ist, wie die Leute sie gefragt haben, macht ihr mal mit bei Ritterspielen, nicht? Weil die sowas noch nie gesehen haben, nicht schwarz-weiß. Und ganz lustige Sachen sind da geschehen, ja. Ja, ich glaub nix, ja, aber er singt so schön, nicht? 4 Mitbrüder waren dort, haben schon das Chorgebet gehalten 2 Wochen lang und da sind die Kirche, waren immer Leute in der Kirche. Ja, das hat die total interessiert. Liegt 1 Stunde südlich von Berlin, also wird dann vielleicht für dieses entchristlichte Gebiet auch Segen bringen. Das ist die Situation meines Klosters. Wir führen seit 1802 eine Hochschule, die sicher auch ein Grund ist für unsere Fruchtbarkeit. Wie ich die übernommen habe, hatten wir 62 Studenten, 1999, jetzt genau 298 Studenten, von denen 179, das sind die neuesten statistischen Zahlen, 179 sind bereits Ordensleute oder Priesteramtskandidaten. Und die restlichen 120 sind so am Überlegen. Wir haben auch Frauen auf der Suche nach ihrer Berufung, nicht? Und viele, die überlegen. Wenn jetzt zum Beispiel in dieser Stunde, jetzt genau in diesem Augenblick in Vaduz, zwei von meinen Studenten, der Thomas und der Herbert, zum Priester geweiht werden und ein dritter, der Michael Mattis, der aus Vorarlberg stammt, zum Diakon geweiht werden, dann auch deshalb, weil alle drei gekommen sind, die haben alle dreimal so studiert, auf der Suche nach ihrem Priestertum, bis sie dann die Entscheidung getroffen haben, Priester zu werden. Denn Michael Mattis, der vorher Psychologie, Magister in Psychologie in Innsbruck gemacht hat, kenne ich seit seinem 18. Lebensjahr. Jetzt gerade wird er zum Diakon geweiht, nächstes Jahr dann zum Priester. Das ist so die Spezialität von Heiligenkreuz. Man kann mal studieren, gläubige Vortragende, katholisch, aber das sind viele andere Hochschulen mittlerweile auch und Universitäten. Aber eben jetzt auch, man hat dieses Milieu, wo man in der Berufung wachsen kann und dann eine Entscheidung zum Priestertum treffen kann. Weil heute ja das Problem ist, dass die Jugendlichen länger brauchen, sich zu entscheiden. Die heutige Generation nennt man die Generation Y oder Generation What. Ihr seht das ja auch an euren Kindern und Enkelkindern, beim Heiraten ist es genauso, nicht? Also mit 22, 21 heiratet niemand mehr. Ich zitiere immer das lustige Wort, hat es früher geheißen, drum prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es heute, drum prüfe ewig, wer sich bindet. Nicht? Also, und das, ja, und das haben wir eben bei den Priesterberufungen noch stärker, nicht? Also, ich hatte heuer wirklich, also, die sind von Polen zurückgekommen, vom Weltjugendtag, mit dem Autobus, an die 120 waren in zwei verschiedenen Gruppen, und ich bin im Rektorat gewesen in der Hochschule, und da ist ein Bursch, ja, gekommen, der ist 19 Jahre alt, der war mit, und der ging direkt vom Aussteigen zu mir ins Rektorat, nicht? Sitzt dann vor mir und sagt, Pater Karl, ich habe das Gefühl, dass ich Priester werden soll. Was soll ich machen? Habe ich gesagt, na, bist du schon sicher? Nein, ich bin mir noch gar nicht sicher. Ich habe gesagt, na, dann studier mal bei uns. Ja, fang mal zum Studieren an. Ja, da hast du dann Zeit zu reifen. Und wir haben auch hübsche Mädchen. Ja, deshalb haben wir auch nette Ehepaare, die mittlerweile auch entstehen und so weiter. Also es ist ein Pool für Berufungsfindung, den die jungen Leute heute brauchen. Das ist die Spezialität unserer Hochschule. 19 von meinen Studenten werden heuer zum Priester geweiht eben. Voriges Jahr waren es 23. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Die meisten sind aus Österreich und Deutschland und aus der Schweiz. Ja, das ist eben die Hochschule, ganz kurz dazu. Ja, was brauchen wir, um in die Zukunft zu kommen? Ich gehe vielleicht gleich zu den Maßnahmen. Ja, vielleicht, nein, ich muss noch ein bisschen Analyse weitermachen. Ich muss Ihre Depressionen noch, darum habe ich jetzt über Heiligenkreuz erzählt, jetzt wieder zurück zu den Depressionen. Papst Benedikt hatte ein Jahr des Glaubens ausgerufen und er wollte eigentlich ein Jahr des Katechismus ausrufen. Und dann haben sie ihm gesagt, na, das klingt schlecht, Katechismus ist nicht so populär. Dann hat man es genannt, ein Jahr des Glaubens. Aber Glaube ist nicht Glaube an irgendetwas, sondern Glaube ist Glaube an Jesus Christus. Ja? Und wir haben das große Problem, dass die Katholiken nicht mehr wissen, was sie glauben. Also das Beispiel, das war schon vor einigen Jahren im 16. Bezirk in Wien, einer mit dem höchsten Anteil an Türken, an Muslimen, nicht? Also dort hat die katholische Pfarrgemeinde dort eben jetzt eingeladen, die Muslime oder die Vertreter der Muslime zu einem interreligiösen Gespräch. Musste dann abgebrochen werden, denn die Muslimen wollten über die Gottessohnschaft Christi, über das Konzil von Nicea, über die Gleichwesentlichkeit Jesu Christi mit dem Vater jetzt eben reden und die Katholiken hatten keine Ahnung davon. Also die durchschnittlichen Katholiken sind so getrimmt, ja, beim Wort Kirche, bim, 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 ja, wie beim Pavlovschen Hund, nicht? Also dann rinnt sofort der Speichel und dann geht sofort in die Themen Frauenpriestertum, Zölibat und so weiter und so fort. Die nebensächlichsten Themen sind Themen, also sie sind völlig nebensächlich, sie haben für die Zukunft keinerlei Bedeutung. Ja, die Zukunft des Christentums entscheidet sich, ob wir wissen, ob wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der alle Menschen umarmen und retten wollte, der Sühne für uns am Kreuz gestorben ist, der wahrhaft der Sohn Gottes war, weil Gott in sich selbst, der eine einzige Gott, Vater, Sohn und Geist, ist dreifaltig ist. Das sind die entscheidenden Glaubensinhalte. Der in der Kirche weiterwirkt durch die Sakramente, die heilsmächtig sind und Heil vermitteln, die unsere Seele mit Gott verbinden. Wenn wir das nicht glauben, ja, wenn diese substanziellen Dinge nicht da sind, dann brauchen wir über diese dritt, viert, fünft, sechs, sieben, achtrangigen Dinge, wo uns die Medien immer drauf festlegen, nicht reden. Über den Zölibat brauche ich nicht reden, wenn ich nicht glaube, dass Gott allmächtig ist. Wenn ich selbst das nicht erfahren hätte in meiner Berufung, dass Gott die Macht hat, ja, ein Leben zu füllen, auch wenn menschlich vieles fehlt, ein Leben wirklich zu erfüllen, ihm Sinn und Richtung zu geben, ja, auch unter Opfer und Verzicht, das ist ganz klar. Zölibat ist nicht hui, das ist auch manchmal pfui. Wenn ich nicht daran glaube, dass Gott diese Macht hat, brauche ich nicht darüber reden. Wenn Gott nur ein religiöses Blabla ist, dem ich nicht mehr zutraue, dass er konkret in die Geschichte einbricht, dass er Heil und Heilung bringt, dann brauche ich über diese Dinge nicht reden. Das ist das Wesentliche des Christentums und wir haben uns in der Kirche auch zu lange auch an der Nase herumführen lassen. Deshalb haben wir auch eine Exkulturation. Das Christentum ist nur mehr ein Kulturphänomen, aber es prägt nicht mehr die Seelen der Menschen. Nicht? Wir sind oft vielfach zu einem bloßen Kulturchristentum geworden. Man braucht den Pfarrer für die schöne Hochzeit, für schöne Begräbnis. Die Erstkommunion ist ein Riesentrara, die ganze Pfarre bereitet das Ganze vor, Erstkommunionunterricht und so weiter. Ein Kulturphänomen, das sind wir auch, das ist auch okay. Ich bin dafür, dass unsere Glocken läuten und dass wir schöne Feiern machen und dass die Hochzeit wirklich, also das darf auch wirklich ein Trara sein. Es soll eine Hochzeit sein. Wer hat sonst die Kraft, solche Feiern zu machen? Ich habe mal den burgenländischen Landeshauptmann, der hat mal bei einer Feier erzählt, der Nissel, hat mal bei einer Feier erzählt, das war für mich sehr interessant. Er hat gesagt, er möchte nicht, dass im Burgenland am Sonntagvormittag Fußball gespielt wird, sondern dass die Leute am Sonntagvormittag in die Kirche gehen, weil nichts anderes hat solche Kraft wie die Ritualien. Er hat nicht sonderlich fromm gesprochen, ja. Er hat gesagt, nichts hat solche Kraft wie die Ritualien der Kirche. Und er hat erzählt, er sei vor kurzem eingeladen gewesen, weil es zu einem tragischen Unfall gekommen ist, bei einem Feuerwehreinsatz, hat ein Kamerad beim Zurückschieben einen anderen Kameraden überfahren und der war tot. Also tragischer geht's nicht mehr. Ja? Zwei Feuerwehrleute im Einsatz und der eine wird zum, also Mörder kann man nicht sagen, aber der eine ist schuld eben, dass der andere zu Tode kommt. Und er hat gesagt, er war dort bei dieser Feier und er hat gesagt, was hätte sonst Kraft, außer die katholische Begräbnisliturgie, den Menschen in einer solchen verzweifelten Situation, wo man nur mit Fragen und Verzweiflung da Kraft und Trost zu geben. Also wir sind ganz für dieses Kulturelle auch, dass die Kirche kulturell prägt. Aber wenn es nur mehr die Ritualien sind, die man von der Kirche möchte, ohne die persönliche Beziehung zu Jesus, über die ich heute in meinen Vorträgen auf verschiedene Weise zu reden versucht habe, dann sind wir tot. Dann ist das Ganze nur mehr eine kulturelle Hülle, eine äußere Hülle, eine Blase und so weiter. Ein lustiges Beispiel dazu, habe ich schon die Hochschule geleitet, habe aber noch ein kleines Kirchlein nebenan von Heiligenkreuz mitbetreut, Siegenfeld. Und beim Sternsingen, wo ich in jedes Haus gekommen war, haben mir viele von den zugezogenen Wienern dort, wir liegen ja in der Nähe von Wien, die haben mir gesagt, Herr Pfarrer, und stören die Kirchenglocken um 6 in der Früh. Können wir die nicht auf 8 verlegen? Gut, wir haben mir das angehört, es waren mehrere. Und dann habe ich einfach da den Elektriker angerufen und gesagt, stell das auf 8 Uhr und komme dann zu einer Feier. Das war so irgendeine gesellige Feier, Heuriger oder was. Und merke, wie da eine komische Stimmung ist. Ja? Also wenn Blicke töten können, wäre ich dort sofort in einer Blutlache gelegen. Ja? Und dann habe ich gefragt, was ist denn los? Und dann ist schon los. Herr Pfarrer, was fällt Ihnen ein? Ja? Sie haben die Glocken da verstellen lassen, ja? Nur weil die Wiener, die Zuzogenen und so weiter das wollen. Da habe ich gesagt, na ja, aber das haben ja viele gebeten. Ja? Ja, aber wir müssen die Glocken, die müssen bleiben. Da habe ich gesagt, ja, warum? Und dann war es interessant bei dieser Diskussion, was die Leute dann gesagt haben. Das war schon immer so. Es klingt so gut in der Früh. Die Wiener sollen sich an das gewöhnen, was wir hier haben. Ja. Und das lustigste Argument war, jeden Tag um 6 mache ich bei offenem Fenster meine Kniebeugen. Und es ist so schön, wenn dazu die Glocken läuten. Ja. Kein einziger hat gesagt, weil wir um 6 Uhr beten. Das ist ja der Sinn von den Glocken. Kein einziger. Ich habe dann wieder auf 6 Uhr stellen lassen, weil ich auch diese Argumente befürworten kann. Denn das gibt uns auch eine Heimat. Die Kirche muss auch eine kulturelle Heimat geben. Ja? Also das Läuten der Kirchenglocken, man sieht, dass den Leuten etwas fehlt, dass die etwas verloren haben. Und dann bin ich natürlich auf der Seite der Einheimischen gewesen und habe wieder auf 6 Uhr stellen lassen. Ja? Da musste ich die Wiener wieder beruhigen. Ja? Noch einmal, ich möchte das schon richtig sagen, die Kirche hat die Aufgabe, auch dieses kulturelle Gepräge, die Folklore, das Rituelle, das den Menschen heute so wichtig ist, aufrechtzuerhalten. Aber wir müssen es wieder mit Inhalt füllen. Weihnachten darf nicht bloß die Feier sein, wo alles so sein muss, wie es jedes Jahr war. Das ist ja für die Leute immer das Wichtigste an Weihnachten. Nicht? Also es muss immer jedes Jahr genauso sein, wie es im vorigen Jahr gewesen ist. Sonst fühlt man sich also völlig im Chaos. Nicht? Also wenn da irgendwas nur im Ritus geändert wird. Voriges Jahr haben wir zum Beispiel die Verwandtenbesuche. Ich bin immer am 25. Dezember dann bei meiner Familie. Wir sind ja nur 30 Kilometer von Heiligenkreuz entfernt. Und da haben wir irgendwas an diesem Besuchsreigen am Christtag umgestellt. Das war eine Katastrophe. Ja, meine Cousine ist ausgeflippt deshalb. Ja, plötzlich haben wir die zuerst besucht und dann nachher erst die und so weiter. Okay, aber es muss mit Inhalt. Wir feiern zu Weihnachten die Geburt des Gottessohnes. Ein bloßes Kulturchristentum hat keine Zukunft. Ein substanzloses Christentum hat keine Zukunft. Ein wesensloses Christentum hat keine Zukunft. Was ohne Wesen ist, das wird verwesen. Ihr seid ja deshalb auch hier bei diesen Glaubenstagen, um dieses Wesen des Christentums wieder neu zu entdecken, die barmherzige Liebe Jesu Christi in einer persönlichen Beziehung. Wie dramatisch habe ich das als Pfarrer erlebt im Wienerwald. Ich hatte eine kleine Barockkirche, 8 Jahre. Die Hochzeiten, wo ich mir wirklich vielfach vorgekommen bin wie ein Zeremonienclown. Einmal ist wirklich passiert bei einer Hochzeit, nicht? Also da hast du 5 Kameras und Videos und alles Mögliche, nicht? Dann stehst du vor dem Brautpaar, dann versprechen sich die vor dir, du bist der wichtigste Zeuge dabei. Christus ist in den beiden gegenwärtig, deshalb spenden sich die beiden das Sakrament. Ja? Also du bist aber der wichtigste Zeuge dabei, du bist zum Segnen da. Und dann hat der gesagt, der Fotograf von hin, gehen Sie, Herr Pfarrer, gehen Sie aus dem Bild. Ja. Wirklich, wirklich passiert, nicht? Also da denkt man sich, ja, also was ist da los, nicht? Und das lastet schon vielfach auch auf der Seele eines Priesters. Ich möchte etwas wiederholen, das ich schon oft gesagt habe, wie ihr eure Priester am besten innerlich stützen könnt. Ich glaube, das habe ich hier noch nicht gesagt. Das möchte ich aber sehr deutlich sagen, indem ihr zu ihnen beichten geht. Nützt die Priester für die Beichte. Nirgendwo spürt ein Priester selbst mehr, dass er ein heiliges Werkzeug, Sakrament, dass er sakramental ist, als bei der Beichte. Nirgendwo spürt der Priester mehr, ja, dass er für Christus eben jetzt etwas tun darf, wo er selbst nur Werkzeug ist. Versteht ihr das? Das könnt ihr euch vielleicht schwer vorstellen, weil ihr selber ja nicht Beichte hören könnt. Das ist auch das Aufregendste am Priestertum, wo sich dann alles ändert, weil der Priester in die Abgründe nicht bloß der menschlichen Sünde, sondern der göttlichen Barmherzigkeit sieht. Und ich kann euch auch dazu sagen, weil ich weiß, dass überall bei meinen Vorträgen Leute dabei sind, die lange nicht beichten waren oder gar nicht beichten gehen und die sich ihre Ausreden zurechtgelegt haben, wie ich selber ja auch hatte, nicht beichten zu gehen. Ich kann euch nur sagen, vor nichts hat der Priester mehr innere Hochachtung und Respekt als vor einer Beichte, wo gerade jetzt eben schwer ist und wo man das Gefühl hat, da muss ich überwinden. Und das ist wirklich etwas, als vor so etwas, weil er spürt, dass hier Gottes Gnade wirkt. Und er darf dann an Christi statt sagen, ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nirgendwo stützt ihr eure Priester in ihrer priesterlichen Berufung mehr, als wenn ihr zur Beichte geht. Ja, gut. Habe ich jetzt gesagt. Gut, jetzt komme ich zu den Maßnahmen. 5 Maßnahmen, die wir brauchen, um in die Zukunft zu kommen. Die erste Maßnahme, die betrifft euch alle ganz persönlich. Ihr braucht eine persönliche Beziehung zu Gott. Gott muss für dich zum Du werden. Er muss für dich zum Freund werden. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Gott und vor allem zu Jesus Christus. Wenn du zu Gott nicht du sagen kannst, dann musst du dich fragen, was bei dir nicht stimmt. Gott muss für dich zum Du geworden sein. Du brauchst ihn als Gegenüber. Wenn du in der Früh aufstehst, sag du, lieber Gott, danke für diesen neuen Tag. Wenn du ein Problem hast, sag du, lieber Gott, ich habe ein Problem. Wenn du eine Freude hast, sag du, lieber Gott, ich möchte dir erzählen, dass ich eine große Freude habe. Lebe in einer persönlichen Beziehung zu Gott, in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und dann wird in dir auch die Perspektive eine Rolle spielen, die dieser Gott uns durch Jesus Christus eröffnet hat, nämlich die Perspektive einer ewigen Gemeinschaft mit ihm. Das Christentum ist eine zielorientierte Ewigkeitsreligion. Wir leben ja permanent in der Zeit, wir verbrauchen Zeit, wir spüren das. Wenn man ins Alter kommt, spürt man es noch mehr, wie die Zeit verrinnt. Wenn man jung ist, glaubt man, man kann das Leben mehrmal leben und so weiter. Da geht's ganz nicht schnell genug gehen, bis man erwachsen wird und so weiter und bis man Haus hat und bis man dieses und jenes im Leben erreicht hat. Unser Leben rinnt. Wir verwenden Zeit, wir gehen durch diese Zeit. Wir glauben, dass dieses unser Leben auf einen Punkt zuläuft, der eben jetzt Ewigkeit ist. Und dass es durch die Tür des Todes hineingeht in eine unendliche Weite. Wir fahren nicht gegen die Wand, sondern die Wand hat sich seit dem offenen Grab Jesu Christi im Garten neben Golgatha als durchlässig erwiesen. Unser Leben geht in die Ewigkeit. Das brauchen wir ganz dringend, die Perspektive dieses offenen Himmels. Ich habe bei vielen Vorträgen von mir ein Kindergebet, das mir selbst im Kindergarten, die Kindergartenschwestern, Hedwig-Schwestern, die jetzt in Lochau sich in Pension zurückgezogen haben, in das Christusheim dort, beigebracht haben. Merkt euch diesen Spruch. In den Himmel will ich kommen, fest habe ich mir's vorgenommen, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Habt ihr schon mal gehört? Ja, es ist ganz leicht zum Lernen. In den Himmel will ich kommen, fest habe ich mir's vorgenommen, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Diese persönliche Beziehung zu Gott ist eine Beziehung zu dem Ewigen, die im Tod nicht abbricht, sondern dann geweitet wird in diese Gemeinschaft mit Gott hinein. Ostern ist das höchste Fest der Christenheit, nicht Weihnachten. Zu Weihnachten beginnt es nur. Der ewige Gott wird ein endlicher Mensch. Das Ziel ist aber, dass wir endliche Menschen durch den Tod, den dieser menschgewordene Sohn Gottes dann am Kreuz auf sich nimmt, damit wir endlichen Menschen in die Ewigkeit zu Gott kommen. Er teilt unser Grab mit uns. Er selbst ist ins Grab gelegt worden, um siegreich aufzuerstehen. Das ist das Erste, was wir brauchen, eine persönliche Beziehung zu Gott und eine Perspektive auf die Ewigkeit. Die zweite Maßnahme, die wir brauchen, um in die Zukunft zu kommen als Christen, ist das Vertrauen auf das Gebet. Das Vertrauen auf das Gebet. Eine Reaktivierung des Bittgebetes möchte ich es nennen. Das ist wirklich ein großer Schmerz, eine Beobachtung, die ich mache, dass wir Katholiken zu wenig vertrauensvoll beten. Wir gehen zwar in die Kirche, aber wie ich gesagt habe, wir erwarten nichts von Gott. Wir sind zwar christentümlich, aber dass Gott diese Welt verändern kann, dass er in unser Leben eingreifen kann, dass wir wirklich etwas von ihm erwarten, das ist vielfach bei uns nicht da. Und das ist eine Katastrophe. Nach meiner Analyse ist das der Grund, warum die Freikirchen so viel Zulauf haben. Denn bei allen theologischen Defiziten, die die haben, eines haben sie auf jeden Fall, ein wirkliches Vertrauen darauf, dass Gebet wirksam ist. Dort wird wirklich füreinander gebetet, dort wird in den Anliegen gebetet, die man hat, da wird etwas von Gott erwartet. Ja? Wir haben das Wort Jesu in Matthäus 7, Vers 7, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Wir haben Dutzende Worte von Christus, wo er uns einlädt, ja gleichsam fast drängt eben jetzt, vertrauensvoll zu bitten. Wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, ihr könntet zu dem Berg sagen, hebe dich hinweg. Wir könnten Berge versetzen, wenn unser Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Wir haben Werbung von Jesus in den Evangelien, wo wir sagen, wir sollen uns trauen, Gott den Vater mit unseren Bitten regelrecht zu belästigen. Er bringt da so Vergleiche von einem Hausherrn, der am Abend im Zimmer ist, in seiner Wohnung ist, in seinem Haus ist, und dann kommt jemand und braucht noch was, und der klopft an die Tür, und der will gar nicht aufstehen, aber er steht auf, weil der nicht aufhört zu klopfen, weil er ihn belästigt. Und so sollen wir Gott mit unseren Bitten beharrlich belästigen. Wir brauchen eine Reaktivierung des Bittgebetes, ganz, ganz dringend. Ich weiß schon, dass das Bittgebet nicht die höchste Form des Gebetes ist, sondern der reine, nackte Lobpreis, wie wir Mönche das machen von 5 Uhr früh an, nicht? Aber auch das Bittgebet ist eine Form der Anbetung Gottes, weil ich dadurch ja Gott signalisiere, ich traue dir zu, dass du etwas machen kannst. Dir traue ich es zu, damit gebe ich Gott auch die Ehre. Und Jesus hat unendlich viel Werbung dafür gemacht, für das Bittgebet. Ich möchte daher als Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke auch ankündigen, dass wir bereits beschlossen haben, dass wir eine neue Form des Bittgebetes ab nächsten Frühjahr propagieren wollen. Ich habe bei der Missio immer das Problem, nicht wir sorgen für die Kirchen da draußen, ja, das sind die päpstlichen Missionswerke, ich sorge für Afrika, Asien, Südamerika und so weiter und so fort. Papst Franziskus hat uns ausdrücklich gesagt, ihr seid nicht nur zum Spendensammeln da, er hat ausdrücklich gesagt, fangt mit dem Gebet an. Versetzt eure Heimatländer, hat er uns gesagt, in eine missionarische Aufbruchstimmung. Und ich bin seit dem Juni wie ein Trottel herumgelaufen und habe mir gedacht, lieber Papst, wie soll ich das machen? Ich hatte eine Gänsehaut, wie er das gesagt hat, in Rom unten. Wie soll ich das machen? Nicht? Und dann bin ich draufgekommen, dass die Gründerin der päpstlichen Missionswerke, die Pauline Charicot, so etwas erfunden hat wie den lebendigen Rosenkranz. Und jetzt haben wir lange überlegt, wie wir das machen. Und wir werden das so machen, dass ich lasse rot-weiß-rote Rosenkränze machen. Und ihr könnt euch dann, passt mal dann auf, ihr kriegt das sicher über die Medien, dann hoffentlich mit in den Kirchenzeitungen und so. Und ich möchte einfach einladen, dass sich viele Menschen zusammenschließen, ein Gesetzchen Rosenkranz pro Tag. Und zwar der Clou ist, für einen konkreten jungen Menschen in Österreich, der glaubensfern oder noch gar nicht getauft ist. Wer einen ganzen Rosenkranz betet, kann 5 auswählen. Ja, versteht ihr? Und das können auch eure Enkelkinder und Urenkel sein. Aber es muss ein konkreter Mensch sein, ja, dass wir wirklich für einen beten. Auch aus dieser Erfahrung heraus, die ich schon erzählt habe, dass wenn ich Bekehrungen erlebe bei den jungen Menschen, immer im Hintergrund irgendjemand gestanden ist, der gebetet hat. Der ganz konkret für dieses Kind, für diesen Jugendlichen gebetet hat. Und wir wollen auf diese Weise mal mit dem Gebet eine fokussierte Innenmissionierung beginnen. Dadurch entsteht auch eine missionarische Gesinnung. Ich weiß, dass unter euch viele sind, die für die Enkel und beten und junge Leute beten. Aber konkret eben jetzt einen und sich dann auch sagen, ich möchte jeden Tag jetzt eben für dieses Mädchen, für diesen Burschen, ich möchte auch, du kannst ja auch dann Migranten, du kannst dir Flüchtlinge aussuchen. Ich bete jetzt schon jeden Tag eben jetzt für einige Muslime, die ich persönlich kenne, ja, beim Rosenkranz, jeden Tag. Fangen wir wieder mit dem Bittgebet an. Die dritte Maßnahme, Mut zum Selbstbewusstsein. Unser größter Feind des Christentums ist, nachdem wir 200 Jahre, ja, seit der Französischen Revolution und der Aufklärung eine Art Kampf in der Öffentlichkeit gegen das Christentum, gegen die Kirche zumindest jetzt eben haben, ist schon ein bisschen eine Verschämtheit. Ja, ich bin eh katholisch, aber, ja, wow, die Kirche, hm. Wie oft reagieren auch wir so in der Öffentlichkeit, dass wir uns nicht deklarieren trauen. Ich erlebe das bei Jugendlichen, wenn die natürlich dann in Salzburg sind, und dann ist dort das Loreto-Pfingsttreffen mit 7.000 oder bei der Mehrkonferenz in Augsburg mit 10.000 Jugendlichen. Das sind super Events, die sind toll, nicht? Und dann laufen dort alle mit T-Shirts herum. Jesus is King, ja? Oder I'm proud to be Catholic oder so irgendwas, ja? Aber zieh dir dieses T-Shirt dann mal in deiner Schulklasse an. Da schaut's schon anders aus. Wir brauchen aber in der Öffentlichkeit auch dieses gesunde Selbstbewusstsein eben jetzt, zu dem uns Jesus einlädt, indem er sagt, Wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Es war sehr interessant auch für mich, wie ich im Kloster tragen wir natürlich dieses Ordensgewand und ich trage es auch immer, wenn ich draußen bin. Außer wenn ich, sage ich, ins Schwimmbad gehe, da brauchen die nicht wissen, dass der dicke Große da ein Zisterzienser ist. Ich sage immer, wenn es Badehosen in Schwarz-Weiß gäbe, würde ich natürlich eine solche tragen. Ja, mit Kapuze am besten. Ich muss natürlich auch dazu sagen, jetzt mein Ordensgewand war früher mehr Opfer für mich, also dass mehr Mut zum Bekenntnis hat das gebraucht als jetzt, weil einfach viele Leute das wahrgenommen haben, auch positiv Heiligenkreuz, Zisterzienser, nicht? Und jetzt bin ich nach Rom geflogen zu einer Tagung mit dem Erzbischof Lackner. Und dann am Flughafen, Sie sind der Sänger und Heiligenkreuz, ja und so. Und werden Sie im Flugzeug auch singen? Und so. Nehme ich das eben liebevoll zur Kenntnis, dass das jetzt positiv gewertet wird. Auf der anderen Seite natürlich als Priester macht man sich schon so seine Gedanken, weil ja der Kalif des IS ja aufgerufen hat zu diesem schmutzigen Terror, dass man einfach jetzt eben auf der Straße mit Messern oder mit Autos die Leute abschlachten soll. Und wir hatten ja, ich war in Rouen jetzt auch, wir hatten ja dieses furchtbare Gemetzel an diesem Priester bei der Messe. Also ich bin mir, wenn ich in Wien unterwegs bin, in Ordensgewand, denke ich schon auch manchmal daran, dass es ja auch jederzeit passieren könnte, dass du selbst Opfer eines Terroranschlags wirst. Aber ich werde den Habit deshalb nicht ausziehen. Also dieses Bekenntnis möchte ich geben. Ja. Und man sieht das auch bei Papst Franziskus, nicht, der ja der Gefährdetste wohl ist, ja, da gibt es ja direkte Mordansagen gegenüber Papst Franziskus, nicht, der sich auch nicht einschränken lässt. Und man hat das beim heiligen Johannes Paul gesehen, nicht, der ja wirklich dann durch ein Attentat fast ums Leben gekommen wäre, dass das ihn auch nicht gebremst hat, jetzt eben bei den Menschen zu sein. Aber es erfordert heute auch Mut. Und ich möchte euch auch ermutigen, Formen zu finden, wie ihr den Glauben zeigt. Bitte, ich sage dazu, auf kluge Weise. Nicht aufdringlich. Also ich meine nicht, dass wir bigott, ja, und so irgendwie aufdringlich und so verrückt. Das muss normal, gesund, natürlich sein. Und ich sage euch was, haben wir das auch junge Leute erzählt, am Anfang, wenn die anderen merken, der ist katholisch, der geht in die Kirche, der betet, ja, der trägt vielleicht ein Kreuz, ja, oder man sieht, dass der, am Anfang ist oft Spott. Und das weicht dann meistens einer ganz großen Hochachtung, weil die Menschen Überzeugungen heute suchen. Wirkliche Überzeugungen. Und überzeugte Menschen können andere dann wieder überzeugen. Aber wir brauchen eben wirklich also dieses gesunde Selbstbewusstsein, diese Freude. Und lasst euch nicht einreden, wir gläubigen Menschen sind abnormal. Es ist umgekehrt. Die anderen haben einen Schuss. Ja? Ja? Schaut euch mal an, ja, wenn man vieles heute nicht zusammenbringt in dieser Welt, dieser Genderismus, ja, also nicht mehr Mann, nicht mehr Frau, sondern irgendwas, das ist gegen die Vernunft, ja. Da setzt das Hirn überall, wo du denkst, ich verstehe das nicht, ja. Da ist meistens diese Unvernünftigkeit, diese diabolische Verwirrung und so weiter und so fort. Drum bitte normal katholisch bleiben. Ja, das ist wirklich meine Empfehlung, die ich euch geben möchte. Dann auch gegenüber meinen Freunden im Islam, nicht? Der Islam hat ja ein sehr hohes Selbstbewusstsein von sich selbst, weil sie sich ja als die einzige Religion betrachten. Die brauchen aber auch eben jetzt, also wenn sie das sehen, die brauchen auch überzeugte Christen. Ein Bürgermeister, nicht, ist gekommen, hat der Flüchtlinge einquartiert. Ja, wir nehmen jetzt das Kreuz im Turnsaal ab. Habe ich gesagt, nein. Ja, warum sollst du das Kreuz abnehmen? Ihr nehmt es ja gerade deshalb auf, weil ihr Christen seid. Die Heiden würden ja nicht aufnehmen. Ja? Deshalb bitte lasst das Kreuz hängen, macht denen auch deutlich. Weil wir Christen sind, zeigen wir euch diese Liebe. Das müssen die auch sehen können. Wir haben übrigens nur so nebenbei, das ist ja meine Lösung, eben jetzt auch für die ganze Krise, die wir hier haben. Wir müssen für diese Muslime beten. Ja, das ist auch mit dieser Aktion gemeint, eben jetzt ein Gesetzchen für einen nichtgläubigen österreichischen Jugendlichen oder für einen in Österreich lebenden Ungetauften, ja, dass wir wirklich hier konkret diese Menschen zum Glauben bringen. Unser Pater Wolfgang, der sehr gescheit ist, dem haben sich jetzt 20 der ist gar nicht so prädestiniert, jetzt eben so der Jugendseelsorger zu sein, aber an den haben sich 20 jetzt Muslime angelagert, die auf die Taufe vorbereitet sind. Der kann Geschichten erzählen, nicht? Also der eine, der über Bord geworfen ist, weil er dann nicht mehr die muslimischen Gebete mitmachen wollte, nicht? Und dann im Meer getrieben ist und dann zufällig gerettet worden ist, nicht? Wir haben über Pater Herget, Pater Leiner, die taufen im Jahr an die 50 Muslime. Das sind die Sachen, die ihr auf der Homepage von Heiligenkreuz nicht findet. Ja? Also das läuft still und leise. Aber wir stellen fest, dass diese Muslime, die wirklich zum Gott der Liebe, der Barmherzigkeit zu Jesus Christus gefunden haben, die haben das Potenzial, das Christentum hier in Europa in die Zukunft zu bringen. Ja? Also da könnte Gott etwas inszenieren auf diesen krummen Zeilen, die wir in den letzten Monaten und Jahren jetzt eben erlebt haben. Da könnte Gott etwas inszenieren, so wie er es immer in der Geschichte inszeniert hat, wenn man glaubt, also es ist, Diokletian hatte 304 die brutalste Christenverfolgung im Römischen Reich. Da haben wir die ersten österreichischen Märtyrer, den heiligen Florian in Lorch und seine Gefährten. Ja? Und 8 Jahre später kommt Kaiser Konstantin und die Freiheit des Christentums. Ja, durch die Bekehrung des Konstantin. Saulus war zugegen, wie Stephanus gesteinigt worden ist. Zu seinen Füßen hat man das Gewand gelegt, als man den Stephanus entkleidet hat, um ihn brutal jetzt mit Steinen zu Tod zu bringen. Dieser Saulus wird zum großen Paulus, zum Apostel der Völker. Ja? Also hier könnte Gott etwas inszenieren, da müssen wir auch wirklich um Wunder bitten. Das möchte ich euch wirklich bitten. Ja, betet, dass diese Menschen, die Christus noch nicht kennen, eben in die Zukunft kommen. Die 4. Maßnahme kann ich schnell machen. Zeitgemäßes Apostolat. Wir brauchen die Medien. Die Kirche hat sich da durch die öffentlich-rechtlichen Sender auf der Nase herumtanzen lassen und macht das weiter. Wir haben noch nicht kapiert, dass heute jeder Medien machen kann. Und die Kirche, die ihr vieles Geld noch hat, viel Geld hat die Kirche noch durch den Kirchenbeitrag, hat keinen Fernsehsender. Und wenn sie irgendwas in den Medien macht, dann ist es nur ein Kulturprogramm. Wir brauchen eine kirchliche Verkündigung. Und nur die Privaten haben das bisher geschafft, schwach, aber immerhin. KTV, EWTN, BibelTV, Radio Maria, Radio Horeb. Radio Horeb hier nebenan in Balderschwang gegründet. Und wir brauchen dringend eine gescheite Medienarbeit. Wie ich die Hochschule ausgebaut habe, wie wir zum Spenden sammeln, wussten wir, dass uns ein Fernsehstudio noch einmal 250.000 Euro mehr kostet. Da habe ich gesagt, aber ohne Fernsehstudio baue ich die Hochschule nicht. Weil ich möchte eine Hochschule, wo wir Priester für das 21. Jahrhundert ausbilden und nicht für das 20. Wir sind in einem Zeitalter, wo jeder über Facebook, über Instagram, über Snapchat und so weiter eben jetzt seine Medien machen kann. Wo du auf YouTube alles hochladen kannst. Wir haben so viele Videos da drinnen, wo die Muslime für ihre Sache Werbung machen. Und wo sind wir Katholiken? Wo sind wir bitte? Ja? Also wir brauchen heute wirklich eine Medienwerbung. Und dann eben als letztes noch, als letzte Maßnahme, fördert Hotspots des Lebens. Fördert in der Kirche bitte nur das, wo euch euer Gewissen sagt, das ist wirklich für die Zukunft. Ich habe das inzwischen mitbekommen. Jetzt, wo ich für diese als Nationaldirektor für Missio zuständig bin, dass alle möglichen für alles mögliche Geld von den Gläubigen sammeln. Ja? Bitte folgt hier wirklich eurem Gewissen. Es gibt viele Dinge, wo wirkliches Leben da ist und es gibt vieles, wo einem das nur vorgespiegelt wird. Ja? Wo einfach ein Apparat erhalten wird, der nicht zukunftsfähig ist. Deshalb bitte folgt eurem Gewissen. Ihr habt mit euren Mitteln, mit euren Spenden noch die Möglichkeit, Zukunft zu machen. Ja? An der Zukunft mitzuarbeiten. Noch einmal das Beispiel. Papst Pius XI. Hat 1926 den Weltmissionssonntag erfunden, indem er über die päpstlichen Missionswerke eine weltweite Kollekte eingeführt hat. Die Kirche war damals noch keine Weltkirche. Ja, es gab noch kaum Bischöfe in Afrika und in Asien aus den Einheimischen. Und durch diese Kollekte, in dem plötzlich die Mittel da waren und man dort jetzt eben Kirchen, Missionsstationen, Schulen, Waisenhäuser bauen konnte, durch diese Kollekte sind wir letztlich auch durch zu einer Weltkirche geworden. Fördert deshalb auch konkret so etwas wie die Jugendbewegungen. Alle katholischen Jugendbewegungen, die ich kenne, bekommen von der offiziellen Kirche so gut wie keine Unterstützung. Es ist leider so, ich will jetzt nicht die offizielle Kirche kritisieren, die Bischöfe machen sicher auch Gutes mit unserer Kirchensteuer, aber es ist wirklich so, dass diese Sachen, UCAT, Loreto, U-Magazin und so weiter, dass die Unterstützung der Gläubigen brauchen. Und da möchte ich euch wirklich motivieren, seid ihr einfach hilfsbereit und fördert etwas, wenn euch das ein Anliegen ist, wo wirklich jetzt Mission geschieht, wo wirklich Verkündigung, Glaubensverbreitung geschieht. Und dann vertraut darauf, dass Gott eben auch seine Wunder wirken möchte. Ich fasse zusammen. 5 Maßnahmen für die Zukunft des Glaubens. Die erste betrifft dich ganz persönlich und intim. Gehe wirklich in eine innige persönliche Beziehung mit Gott, mit Jesus Christus. Lass ihn Freund deines Lebens sein. Und lass von ihm dir auch die Zielperspektive geben. Unser Leben geht zum Himmel. Es ist auf Erden sehr kurz. Schön, aber kurz. Die Orientierung auf den Himmel nimmt dir nichts von der gegenwärtigen Lebensfreude, sondern führt dich in die große Zukunft hinein, die eben jetzt Jesus Christus uns bereitet hat in der Ewigkeit. Zweitens, trau Gott etwas zu und beginne ihn konkret zu bitten. Nütze das Bittgebet als eine Macht, die uns Christus selbst empfohlen hat, geschenkt hat, um diese Welt etwas zu ändern. Trau Gott etwas zu. Als ich 2004 zufällig in Italien war, auf Urlaubsreise mit 5 Studenten, wir wollten vor allem schwimmen, haben aber so nebenbei eben jetzt auch die großen italienischen Heiligen besucht und sind dann beim Pater Pio gelandet, der mir damals noch nicht so sympathisch war. Jetzt ist er mein Lieblingsheiliger, neben der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta. Nicht? Und dann habe ich dort an seinem Grab unten im Keller in einer auch mystischen, wurde ich irgendwie ganz berührt und erfasst, habe ich dann dort um 10 Novizen gebetet. Das habe ich schon oft erzählt. Ich war dann selber, wie ich rausgekommen bin, dann war meine religiöse Erregung auch etwas wieder abgeflacht. Und dann habe ich mich fast geniert, dass ich so eine vermessene Bitte gestellt habe. 10 Novizen, 10 Eintritte. Im nächsten Jahr bin ich dann runtergefahren und habe dort ein Bild abgegeben, wo der Abt mit 11 Novizen zu sehen war. Also Gott schenkt noch mehr, als wir uns zu erbitten wagen. Bitte seid vermessen in euren Bitten. Traut euch, viel von Gott zu erbitten. Das dritte ist Selbstbewusstsein im Glauben. Es ist gesund, es ist gut, es ist schön, an Christus zu glauben. Wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, dann gib nach außen auch Zeugnis. Sei in einer demütigen Weise glücklich darüber, dass du Christ bist. Viertens, fördere das christliche Medienapostolat. Unterstütze das dort, wo jetzt eben Medien Christus verbreiten, zeitgemäß, unterstütze es nach deinen Kräften. Und das fünfte eben jetzt, fördere mit dem, was du ökonomisch geben kannst, Jugendbewegungen und all das, wo der christliche Glaube lebt und etwas für die Zukunft getan wird. Das Christentum ist die Religion der Freude. Die Freude an Gott ist unsere Stärke. In diesem Sinne Gottes Segen. Maria mit dem Kinde lieb.
Das war ein Vortrag von Pater Professor Dr. Karl Wallner vom Stift Heiligenkreuz, ein Vortrag, den er beim Einkehrtag in Mellau in Vorarlberg gehalten hat. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, gehen Sie auf unsere Internetseite von Radio Horeb unter www.horeb.org. Dort steht Ihnen unser Podcast- und Download-Angebot zur Verfügung. Wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar unter folgender Nummer 08328 921 120. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.